Lieber Robert, in der Anhörung hat vor dem Kongress Ryan Graves gesagt, dass die US-Regierung seit 2021 alle UAP-Videos als classified eingestuft hat. Was hat sich seit 2021 in der US-Regierung geändert, dass dieser Wandel kommt?
Es gab einen UAP Security Classification Guide, den das Office of the Undersecretary of Defense for Intelligence rausgegeben hat und an dem unter anderem Ronald Moultrie, aber auch David Grush mitgeschrieben haben. Und da steht drin, dass das im Grunde alles, was geheim, also alles, was bekannt gegeben werden darf, ist nur, dass es diese Objekte gibt und dass die US-Regierung versucht herauszufinden, was es ist. Also die Existenz der Behörde wird offiziell anerkannt, aber ansonsten alles andere ist quasi geheim. Das heißt, also sämtliche Videos, alles, was mit Sensordaten aufgenommen worden ist und so, das ist alles geheim. Und solche Videos, wie sie zum Beispiel von der Marine von 2004 oder von 2014 oder 2015 veröffentlicht worden sind, diese Gimbal, Tic Tac und Fleur Videos, das ist jetzt nicht mehr möglich, das freizugeben. Das meinte er damit.
Spannend, spannende Sache. Die neuesten, ja, Verkündungen des David Grush, sehr, sehr spannend. Ich habe deine Sendung gesehen, die du gemacht hast, mit Dirk Pohlmann zu dem Thema. Sehr interessant. Was mir ganz besonders im Kopf geblieben ist, dass Grush sagt, Menschen wurden von nichtmenschlicher Intelligenz getötet.
Aber dass da Menschen getötet worden sind, das ist natürlich jetzt schockierend, wenn man das jetzt hört. Auf der anderen Seite ist das eigentlich nichts Neues, dass Menschen zu Schaden gekommen sind durch UFOs. Also wir wissen das ja von anderen Fällen aus Brasilien. 1979 gab es da eine Militäroperation, als auf der Halbinsel Colares im Norden von Brasilien Menschen von Flugobjekten angegriffen worden sind, die sie mit Lichtstrahlen getroffen haben. Und die haben dann Spuren auf der Haut hinterlassen und die Leute, die getroffen wurden, haben sich danach beklagt über Schwachheit und so weiter. Daraufhin haben die Bürgermeister der Region das Militär um Hilfe gebeten. Die sind dann dort eingerückt. Der ehemalige Leiter dieser Militäroperation, Uranger Olanda hieß der, der hat dann auch darüber ausgepackt, kurz vor seinem Tod. Sie haben es wohl auch tatsächlich selber geschafft, jede Menge Objekte zu filmen, zu fotografieren, Zeugenaussagen aufzunehmen, aber das Objekt, dieses Phänomen war denen immer einen Schritt voraus. Das ist also das eine. Es gibt aber auch überhaupt in Südamerika gibt es einen ganzen Haufen Fälle, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, wo vermutet wird, dass UFOs dahinter stecken. Ein spanischer Kollege von mir hat ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben, das heißt Las Luces de la Muerte, also die Lichter des Todes. Und in diesem Buch hat er diese Fälle mal zusammengefasst, die es da gibt. Und es gibt eine ganze Reihe Fälle, die man jetzt aufzählen könnte, aber also wirklich, wo wirklich Leute auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen sind, mit so einer Art weißem Pulver umgeben waren, als sie dann aufgefunden wurden. Kein Beweis, dass ein UFO dahinter steckt, aber zu einer Zeit, als in der Gegend dort gerade eine UFO-Sichtungswelle passiert ist und so. Ja, und natürlich kennt man ja auch von der Skinwalker Ranch bestimmte Geschichten, dass Leute zum Beispiel ein Mitarbeiter der Skinwalker Ranch von einem hochenergetischen Gericht, also von einem gerichteten Hochenergiestrahl am Hinterkopf getroffen worden ist. Und hat dann ganz spezifische Verletzungen im Gehirn davon getragen, die dann mit einer MRT, mit einer speziellen MRT-Untersuchung auch dokumentiert worden sind. Und ich habe mit dem Wissenschaftler, mit Dr. Jim Sigala, der ihn untersucht hat, habe ich ein Interview dazu gemacht. Also es gibt solche Fälle von Menschen, die verletzt werden. Übrigens Dr. Colin Kelleher, mit dem ich auch geredet habe, das war ja der Projektmanager von ORSAP, von dem Forschungsprogramm des US-Militärgeheimdienstes auf der Skinwalker Ranch. Der hat auch berichtet, dass es Gesundheitsschäden gibt durch UFOs, unter anderem eben Autoimmunerkrankungen. Da ist alles möglich dabei, von Hashimoto, also Schilddrüse, bis hin zu leichte Krebs und was da alles war. Aber Strahlungsschäden sind also oftmals dokumentiert worden dass die Zeugen, die den Sachen dann zu nahe kommen, auch über sowas wie Sonnenbrand klagen und so. Ja, das gehört eben alles auch zu dieser Realität dieses Phänomens.
Wenn wir hier über Strahlungen sprechen, über was für Strahlungen sprechen wir da denn dann konkret, wenn diese Menschen dann beispielsweise in ein Krankenhaus eingeliefert werden? Es wird ja auf jeden Fall untersucht und analysiert. Also woran leiden dann diese Menschen, die dann in diesem Kontakt gewesen sind?
Diese ganzen Fälle unterliegen natürlich der militärischen Geheimhaltung. Ja, wir wissen von Professor Gary Nolan von der Stanford University, dass er von Mitarbeitern der CIA kontaktiert worden ist, etwa 2011 oder so. Da kamen Leute von der CIA und von einem Raumfahrtunternehmen zu ihm und haben ihn um Hilfe gebeten bei der Analyse von Personen, die anomalen Objekten zu nahe gekommen waren. So hat er es gesagt. Diese Agenten, die haben diesen verdutzten Pathologieprofessor dann Hirnscans vorgelegt, von Menschen, die geschädigt worden waren oder innere Narben aufwiesen, und die besagten, dass da wirklich was passiert ist. Und so hat dann dieser Professor Nolan nach eigenen Angaben etwa 100 Personen untersucht, die unter rätselhaften Symptomen litten.
Das hat man ja auch in der Serie Geheimnisse der Skinwalker Ranch gesehen. Also da sieht man ja das MRT-Bild und dass da so eine Beule am
Genau.
Hinterkopf ist. Ja,
Ist, glaube ich,
genau,
sogar in
wo.
einer der ersten Folgen in der Staffel
Ja,
1 schon drin.
das ist eins oder zwei, genau. Und immer wieder, das sind also mehrere, auch in der letzten, da ist einer wieder zusammengebrochen an genau derselben Stelle, aber da ist da nichts gesehen. Also da haben sie versucht, das zu analysieren, und er war im Krankenhaus und alles, aber da. Was es
Also
ist, kann
das.
man nicht sagen.
Also Jim Segala hat mir gesagt, das war 2017 herum, da ist diese Person erheblich verletzt worden. Er ist dann dazu gerufen worden, weil er den Auftrag bekommen hatte. Er hat da zusammen mit Dr. Kit Green an solchen Sachen gearbeitet. Und sie haben diagnostiziert, dass ein Hochenergiestrahl aus einem bestimmten Winkel über dem Erdboden in seinen Kopf eingedrungen sein muss, und zwar im niedrigen Gamma- bis hohen Röntgenbereich. Und das hätte axonale Blutungen im Gehirn gegeben. Und er sagt auch, was interessant war, dass dieser Strahl aber verbunden war mit sowas wie Anweisungen, die der Zeuge dabei wahrgenommen hat. Also er wurde mit einem Strahl angegriffen und hat dabei sowas wie Anweisungen vernommen, dass er bestimmte Dinge tun sollte. Aber er hätte das Gefühl gehabt, dass er getestet wird, um zu sehen, ob er in der Lage ist, diese Anweisungen auszuführen oder nicht. Das hat mir Dr. Jim Segala gesagt. Da gibt es ganz interessante Parallelen übrigens auch zum Havanna-Syndrom. Aber welche Verletzungen das im Einzelfall jetzt sind, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß von dem einen Fall hier, den ich gerade erwähnt habe, und den Martin gerade erwähnt hat, mit der Beule am Hinterkopf. Da wurden die Untersuchungen mit einem DTI-MRT festgestellt. Und dort hätten sie dann unerklärliche axiale Blutungen festgestellt. Und das axiale. Und das ist also genau dieselbe Art von Verletzung, die auch bei Leuten, bei den Diplomaten in den Botschaften der USA festgestellt worden sind, die am Havanna-Syndrom erkrankt sind.
Das ist ja sehr interessant.
Das ist sehr interessant, ja, das ist
Okay.
sehr interessant, das stimmt. Und wir wollen es überhaupt nicht ausmalen, was das bedeuten könnte. Aber ich meine, ja, um das gleich wieder zu entschärfen, das muss nicht heißen, dass die Aliens die US-Botschafter angreifen. Ja, das kann eben auch heißen, dass irgendwelche Technologien schon nachgebaut worden sind und jetzt hier zum Einsatz kommen, aber halt ganz offensichtlich nicht von den Amerikanern, sondern von jemandem anders. Bloß warum sollten jetzt zum Beispiel, also das ist wie gesagt eine Verschwörungstheorie, aber die hat auch viele Schwächen. Zum Beispiel die Frage, wenn die Russen oder die Chinesen sowas gebaut hätten, warum sollten sie dann für jedermann ersichtlich diese Waffe so einsetzen, dass es klar ist, dass sie sich gegen die Amerikaner richtet?
Ja.
Dann würden sie ja schon einen Hinweis darauf geben, woher diese Verletzungen kommen. Ja, also es ist alles ein großes Rätsel. Und übrigens die Havanna-Syndrom-Untersuchungen, die werden also mit derselben Ernsthaftigkeit vom US-Kongress mit Gesetzen belegt wie die UFO-Sache. Also da gibt es auch eine Sondereinsatzgruppe und so weiter. Die nehmen das sehr ernst mit dem Havanna-Syndrom.
Wahnsinn.
Also gibt es konkrete gesundheitliche Auswirkungen bei Menschen, die mit diesem Phänomen unmittelbar in Kontakt getreten sind? Gibt es
Ja.
denn da auch positive
Auswirkungen auf die Gesundheit. Vielleicht, dass sich sogar langfristige Krankheitsbilder plötzlich spontan geheilt haben oder sogar irgendwelche Arten von übersinnlichen Fähigkeiten bei diesen Menschen aufgetreten sind. Also, dass es
Also
nicht nur negative Auswirkungen gab.
von übersinnlichen Fähigkeiten habe ich nichts gehört, aber von Heilungen wurde berichtet laut Colin Kelleher. Aber er ist da auch nicht ins Detail gegangen, was da genau. Und ich habe da jetzt auch keinen Fall parat, wo es zu Heilungen gekommen ist. Aber die Sache, dass da Anweisungen erteilt werden, das deutet für mich ja darauf hin, dass es hier um ein größer angelegtes Programm geht, um einen gewissen, um eine Duftmarke zu setzen, sagen wir mal so, um einen gewissen Eindruck zu hinterlassen auf die Menschheit. Das habe ich auch in meinem Buch, was jetzt demnächst erscheinen wird, ziemlich detailliert dargelegt, warum ich glaube, dass es hier darum geht, einen lang anhaltenden Eindruck zu erzeugen auf die Menschheit. Und das ist nicht meine Meinung nur, sondern also es gibt viele, viele Experten, die das genauso sehen, unter anderem Jacques Vallée.
Kann es nicht sein, dass das mehr so ein kleiner Warnhinweis ist, also nicht bös gemeint, sondern nach dem Motto, in diese Richtung, da dürft ihr euch nicht mehr bewegen. Darum kriegt ihr sozusagen einen kleinen Schubser mit so einem kleinen Strahl. So nach dem Motto, dann hört ihr vielleicht damit auf. Das ist nicht bös gemeint, wir wollen euch nicht wehtun. Also so wirkt das für mich, vor allem bei der Skinwalker Ranch, dass die da so ab und zu, wenn sie zu nahe kommen, dem Phänomen, eine Kuh ist
ja, also
gestorben in der Fernsehsendung, aber ansonsten ist ja keiner wirklich ernsthaft zu Schaden gekommen. Aber öfters kriegen die so einen Schubser, wie gesagt.
Ja, das denke ich auch. Es ist so ein Nudging irgendwie. Ja? Die Leute werden hingestupst auf. Ich meine, was hat denn das für einen Sinn, jetzt zum Beispiel also über Atomanlagen zu schweben und die Atomraketen auszuschalten? Ja, was hat denn das für einen Sinn? Oder was hat denn das für einen Sinn, um eine fliegende Atomrakete ringsrum zu schwirren und die Atomsprengkopf-Attrappe mit Laserstrahlen abzuschießen? Das macht doch alles keinen Sinn. Aber es gibt noch ganz andere verrückte Fälle, wo irgendwie, die hat auch Jacques Vallée dokumentiert, wo Aliens an der Tür von jemandem klopfen und sagen, wie spät ist es oder so, oder welches Jahr haben wir? Und dann sagt er irgendwas und dann sagt das Alien, das ist falsch, dreht sich um und geht. Oder einer wird, das ist auch sogar ein ziemlich bekannter Fall, wo Aliens an der Tür geklopft haben, wenn ich mich richtig erinnere, und die wollten Wasser. Und dann sind die da mit dem Mann, der ihnen das Wasser gegeben hat, in die Alien-Raumschüssel rein. Und dort war gerade einer dabei, Pfannkuchen. Ein Alien war dabei, Pfannkuchen zu backen und hat ihm den Pfannkuchen dann gegeben. Und dieser Pfannkuchen wurde dann von einem NASA-Labor später untersucht und hat sich festgestellt, es ist ein ganz stinknormaler Pfannkuchen. ohne Salz, ohne Zucker.
Ja.
Also ich meine, das ist alles so, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das würde nur eben Sinn machen, wenn man das so sieht, dass es sich hier um einen Wink mit dem Zaunpfahl handelt. Möglicherweise aus anderen Dimensionen, wo es darum geht, uns Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben nicht die hellste Kerze auf der Torte sind.
Nochmal ganz kurz zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Nicht, dass ich da Blödsinn geredet habe und irgendwas aus dem Kontext gerissen habe oder falsch wiedergegeben habe zum Thema Tod durch nichtmenschliche Technologie. Aber was er gesagt hat, der Herr Grush, definitiv, war, dass er persönlich von mehreren Kollegen wüsste, die körperliche Schäden davon getragen hätten, und zwar von UAPs und von Seiten der Regierung. So hat das, glaube ich, formuliert. Leider könnte er darauf nicht öffentlich eingehen, hat er gesagt, und fügt aber noch hinzu, dass das, was er und seine Frau gesehen haben, sehr verstörend war, glaube ich, so hat das formuliert. Und da habe ich mich gefragt, was weiß man eigentlich über seine Frau, oder weiß man überhaupt irgendwas über seine Frau? Welche Rolle spielt denn seine Frau bei der ganzen Geschichte?
Also ich weiß, dass sie Jessica heißt. Das geht ja aus diesen Papieren hervor, die jetzt die Polizei oder ich glaube, die der Intercept-Artikel da hervorgebracht hat, wo sie in seiner Vergangenheit gewühlt haben, um irgendwas Belastbares zu finden. Und das Belastendste, was sie finden konnten, war, dass er mal betrunken war nach seiner posttraumatischen Belastungsstörung, die er in Afghanistan davon getragen hat und mit dem Gedanken gespielt hat, dass seine Frau ihm das Leben nehmen könnte. Also er hat nicht mal selber gesagt, dass er sich selber umbringen will, sondern hat nur gesagt, I thought you came to kill me oder irgendwie sowas, ne? Da sieht man mal, was für erbärmliche Versuche da jetzt von Seiten der Leute da in dem Sicherheitsapparat unternommen werden, ganz offensichtlich, um den Zeugen David Grush zu diskreditieren. Und Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es da eine Weisung oder irgendeine Unterrichtung von den Geheimdiensten an diesen Klippenstein, an den Klippenstein heißt der Reporter von The Intercept, gegeben hat. Denn also die ersten Anschuldigungen waren ja, dass der Geheimdienst diese medizinischen Unterlagen gesteckt hätte oder irgendwie sowas. Das war noch bevor The Intercept das veröffentlicht hat. Dann hat erst The Intercept einen Artikel veröffentlicht, hat aber darin darauf reagiert. Und dann ist eben jetzt die Frage, hätten sie auch die Medizinakten gehabt, die sie veröffentlicht hätten, wenn Ross Coulthard nicht vorher gesagt hätte, das wurde vom Geheimdienst gesteckt. Also wir wissen das nicht. Fakt ist, The Intercept hat Polizeieinsatzprotokolle veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Polizei zu zwei Zeitpunkten im Abstand von 4 Jahren, 2014 und 2018, bei der Adresse von David Grush war und ihn auch mal mitgenommen haben und in eine psychiatrische Anstalt gebracht haben, weil er eine akute psychische Krise hatte. Und er ist dann dort behandelt worden und ist wieder rausgekommen. Und was ich nur interessant fand an diesem Artikel, an diesen Diskreditierungsversuchen, ich sehe das nach wie vor als Diskreditierungsversuch, sind zwei Sachen. Erstens, die Anfragen von dem Journalisten an das Sheriff's Department sind hochspezifisch. Wenn man sich das anguckt, da steht, können Sie uns aus dem Zeitraum von sowieso im Jahr 2014 und aus dem Zeitraum sowieso im Jahr 2018 alle Vorfälle geben, die sich an dieser Adresse abgespielt haben? Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, ja. Das heißt, der muss also schon gewusst haben, dass zu diesem Zeitpunkt David Grush sowas erlebt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß der das? Mhm. Ja. Und der Klippenstein hat auch selber in einem Interview, in einem Hangout mit John Greenwald von The Black Vault gesagt, dass er darauf aufmerksam geworden ist, oder wie hat es, sie haben ihn darauf gestupst, dass er doch mal nachfragen soll aus der Zeit und so weiter und so fort. Also es geht eindeutig klar, es ist klar, dass das den Leuten im Geheimdienstapparat nicht passt. Es würde absolut ins Bild passen, dass sie ihn jetzt versuchen rauszukriegen. Denn die zweite Sache, die ich interessant fand an dem Intercept-Artikel, ist die Überschrift. Er hat immer noch seine Sicherheitsfreigabe. Das war so quasi die Überschrift von The Intercept, ja. Das heißt, das ist das Ziel, worum es eigentlich ging bei dieser Diskreditierung. Sie wollten ihn seiner Sicherheitsfreigaben berauben, die er ja immer noch hat, weswegen er darüber reden kann. Wenn er keine Sicherheitsfreigabe mehr hat, kann er gar nichts mehr sagen.
Richtig.
Da stellt sich mir auch die Frage, seit wann hat er denn diese Sicherheitsfreigabe und seit wann beschäftigt er sich schon mit diesen Themenbereichen, beziehungsweise wann wurden denn vielleicht die ersten UFO-OAP-Fälle oder diese ganzen Black Projects an ihn herangetragen? Weil wenn es schon vor 2018 war, im Oktober 2018 soll ja dieser Vorfall gewesen sein, da kann ich mir durchaus vorstellen, wenn er dann für sich erstmal realisiert, was da alles dranhängt und was da alles jetzt gerade sich ihm offenbart an Informationen, an Zusammenhängen und an Projekten, da kann man durchaus vielleicht mal durchdrehen, ein bisschen Alkoholprobleme kriegen, um erstmal den ganzen Kram hinter sich zu lassen. Oder auch eventuell psychotische Schübe kriegen. Ist das da schon gewesen, dass sich damit beschäftigt hat, oder kam das Ganze erst später ins Spiel? Also ja. Ich hatte heute noch Oktober 2018 gelesen, meine ich.
Aha. Ja, das ist ja dann bevor es die UAP Task Force gibt.
Aber da wurde David Grush ja auch schon direkt in eine entscheidende Stelle gesetzt bei der Gründung. Ne? Das deutet genau, ja auch vielleicht auch darauf hin, dass er im Vorfeld auch schon Kontakt mit gewissen Projekten hatte, um dann später genau für diese Rolle der Richtige zu sein. Okay. Und wenn er bei der Gründung schon direkt in diese entscheidende Position gesetzt wird, dann muss er ja auch schon gewisse Qualitäten oder Erfahrungen in diesem Bereich mitbringen. So vermutet, also würde ich jetzt vermuten zumindest.
Ja, vor allem hat er gesagt, er hat über einen Zeitraum von 4 Jahren mit diesen Leuten geredet während der Anhörung. Das heißt, er muss ja schon dann vor der Gründung der UAP Task Force mit denen zu tun gehabt haben.
Eben.
Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja Luis Elizondo zu mir gesagt, dass er seinen Nachfolger ja schon ins Amt eingearbeitet hat und so. Und das muss ja 2017, 2018 gewesen sein. Also könnte gut sein, dass er etwa zu dem Zeitpunkt, wo er halt diese psychische Krise hatte nach der posttraumatischen Belastungsstörung, dass er da schon dort gearbeitet hat. Und daran sieht man ja eben auch, wie bedeutungslos dieser Vorfall für die Geheimdienste war damals. Ja, Er hat eben posttraumatische Belastungsstörungen gehabt. Und ich glaube, 2018 war der Fall, wo er mit seinem Freund geredet hat, mit seinem Kameraden, mit dem er im Einsatz gewesen war, und der hat sich kurze Zeit darauf erschossen. Ja, und ich meine, also ich würde mal sagen, jemand, der sich in so einer Situation nicht besäuft und völlig, völlig verzweifelt ist, das ist der, mit dem was nicht stimmt, ja.
Genau. Das sind dann die Psychopathen.
Ja.
Du hast vorhin erwähnt, finde ich ganz interessant, dass nie die Rede von Selbstmordgedanken war, per se. Also jetzt, du hast gesagt, er sagt über seine Frau, ich dachte, du kommst, um mich zu töten oder so. Aber er hat nie gesagt, ich will mich töten, ja?
Also wenn ich es richtig verstanden habe im Intercept-Artikel, das muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen nacharbeiten für mein Buch, dann steht dort nirgendwo, dass er damit gedroht hat, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen, sondern da stand sowas wie, I thought you have come to kill me, hätte er zu seiner Frau gesagt.
Genau.
Aber das macht jetzt keinen großen Unterschied. Das ist nicht weiter von Bedeutung, denn die Leute im Krankenhaus haben ihn ja schon als akut an einer psychischen Krise leidend erkannt und haben ihn ja dann eingewiesen, und dort war er eine Weile. Hey, ich meine, es gibt mehr Leute, als man glaubt, die psychisch erkrankt sind. Und ich glaube, jeder dritte Veteran in den USA kommt mit posttraumatischer Belastungsstörung zurück. Und da kann man froh sein, wenn das nur Leute sind, die sich besaufen und alle anderen in Ruhe lassen. Ja, es gibt eben auch andere Fälle. Also das ist ganz ernst zu nehmen. Ich habe Kontakt zu Personen, die an PTSD leiden. Das ist nicht, das ist kein Spaß. Die sind teilweise also von Panikattacken, von sich besaufen, bis hin zu Verfolgungswahn. Also es ist wirklich ein ganz breites Spektrum an Sachen, was dann, das ist ein Trauma, was die Leute erfahren haben, ja, und das bahnt sich halt mit Macht seinen Weg wieder ins Bewusstsein. Trauma bedeutet ja, dass sie etwas abgespalten haben, einen Teil von sich abgespalten haben, um damit klarzukommen, ja, und das ist eine ganz furchtbare Sache. Und ich muss sagen, ich finde es unter aller Sau, dass die Intercept sowas an die Öffentlichkeit zerrt, ob David Grush recht hat oder nicht mit dem, was er sagt. Ja, aber ich finde es unter aller Sau, dass man so intime medizinische Details an die Öffentlichkeit bringt, um ihn ganz, ganz offensichtlich, um ihn in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Ja, also die Motivation dahinter ist einfach so durchsichtig. Und es ist ja auch, so wie ich die Sache einschätze, völlig wirkungslos verpufft, ja.
Aber ist das nicht ein guter Hinweis, um jetzt nachzuforschen, woher kommt das? Also das ist ja jetzt eine Spur, die gelegt worden ist. Wer hat das veröffentlicht? Woher kommt die Information? Sodass man jetzt da hinterhergehen kann, die Sache, dass er vielleicht psychisch krank ist, ist eigentlich gar nicht das Interessante, sondern das Interessante ist, woher kommt die Information und wer hat sie gestreut? Und das ist ja viel interessanter, als ob er jetzt Selbstmordgedanken hatte oder auch nicht.
Sondern, ja, genau. Und da sind ja jetzt auch Untersuchungen im Gange, ja. Also die ganze Korrespondenz ist an die Anwälte übergeben worden, und es läuft ja auch sowieso gerade eine Reprisal-Untersuchung. Also eine Untersuchung, ob es Vergeltungsmaßnahmen gegen David Grush gegeben hat. Und erinnern wir uns, er sagt während der Anhörung, er fürchtet um sein Leben, sagt er unter Eid. Und er sagt, was er und seine Frau erlebt haben, war alles andere als schön. Also er sagt sogar, es war sehr verstörend. Und es gibt da gerade derzeit eine Untersuchung nach dem neuen Gesetz, das im letzten Jahr verabschiedet worden ist. Also das ist ja erst diese Whistleblower-Gesetzgebung, die gibt es ja erst seit Anfang dieses Jahres, in der auch enthalten ist, dass die US-Geheimdienst, dass den Geheimdiensten oder den Arbeitgebern von solchen Whistleblowern untersagt wird, irgendwelche Vergeltungsmaßnahmen zu unternehmen gegen den Whistleblower. Das heißt, auf dieser gesetzlichen Grundlage wird diese Untersuchung jetzt auch durchgeführt. Und hey, diese Untersuchung ist noch nicht durch von dem Inspector General. Und ich habe großen Anlass zu der Vermutung, dass wir in der Hinsicht demnächst noch was hören werden.
Auch die Vermutung, es gibt ja zwei Strömungen in den Geheimdiensten Militär. Die einen, die wollen daran arbeiten, dass es, dass was rauskommt, dass Informationen durchsickern, und andere versuchen, das wieder zu verhindern. Das ist so ein Kampf intern, und wir sehen nur so ein bisschen da unter Oberfläche, wie sie so ein bisschen schwappt und schäumt, aber nicht, was da wirklich passiert im Untergrund sozusagen, in den Tiefen der Geheimdienste. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt Gesetze die Geheimdienste so jetzt beeinflussen können. Ich glaube, die wollen sowieso unter dem Radar agieren und arbeiten und bloß nicht. Sie machen ja sowieso viele Dinge wahrscheinlich, die laut US-Gesetz nicht erlaubt sind. Trotzdem, solange es halt keiner weiß.
Genau darum geht es ja auch bei diesen ganzen Anhörungen und bei den Anschuldigungen von David Grush, dass da außerhalb der Aufsicht des US-Kongresses Programme abgelaufen sind, die gesetzeswidrig sind. Also nicht nur, dass sie nicht unter Aufsicht standen, ist gesetzeswidrig, sondern möglicherweise auch das, was sie da gemacht haben. Ich meine, ich bin auch noch sehr gespannt, ob wir jemals erfahren werden, ob das wirklich wahr ist, was dieser Michael Herrera erzählt hat, dieser Zeuge, der bei diesem Disclosure-Event von Stephen Greer aufgetreten ist. Ja, ihr wisst, wen ich meine. Der Mann, der gesagt hat, er war im Dschungel von Indonesien unterwegs und hätte dort ein mit Schrauben und Muttern zusammengeflicktes, also nicht zusammengeflicktes, aber also menschlich erscheinendes, aber dennoch von der Form her UFO-ähnliches Flugobjekt gesehen, wo irgendwelche Soldaten in unmarkierten Uniformen dabei waren, irgendwelche Waffen- und Drogenkisten dort reinzuschieben. Ja, er sei dann erwischt worden mit seinen Kollegen und sie hätten ihn fast umgebracht, aber dann haben sie doch gesagt, wir lassen dich mal laufen. Also es ist natürlich eine totale krasse Räuberpistole, ja. Aber ich will nicht sagen, dass das so ist, aber ich sage nur, wenn das stimmt, was der Grush sagt, dass die das seit 90 Jahren machen, wie weit sind die in den 90 Jahren denn gekommen? Bei der
Stell dir mal vor,
Entwicklung der Technologie.
Ein Römer oder so findet ein Smartphone, gell? Und dann, ja, dann versucht man das zu re-engineeren. So ein Römer hat da echt Probleme, selbst mit den besten Lupen rauszubekommen, wie er das nachbauen kann.
Genau, aber jetzt kommt es ja, jetzt ist ja so, ja, Sie haben ja gesagt, Sie haben auch Leichen der Insassen geborgen. Und es gibt ja Gerüchte über angebliche Kontakte der US-Regierung mit Aliens. Und wenn ihr mal dem Grush zugehört habt, also es war wirklich interessant, bei dem Interview in News Nation wurde er zweimal gefragt, gibt es Kontakt zwischen der Regierung und den Alien oder den nichtmenschlichen Wesen da. Und da sagt Grush zweimal sehr verklausuliert, das ist eine Sache, die ich auch gerne rausfinden würde. Das ist eine Sache, die mich auch interessieren würde. Und während der Anhörung im US-Kongress das ist total irre, das musst du dir mal überlegen, da wird er von der Abgeordneten, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber da wird er von einer Abgeordneten gefragt, wissen Sie von Kontakten der nichtmenschlichen Intelligenz zu anderen Regierungen? Und da sagt er nicht, dass ich wüsste oder sowas. Und dann geht sie gleich weiter und stellt eine völlig andere Frage. Aber diesen logischen Sprung, den habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Weil bevor du den Grush doch fragen kannst, wissen Sie von Kontakten zwischen Aliens und anderen Regierungen, müssen Sie ihn doch eigentlich erstmal fragen, wissen Sie von Kontakten zwischen unserer Regierung und denen? Und diese Frage hat sie aber nicht gestellt. Und ich frage mich, warum sie die nicht gestellt hat.
Hat sie eine andere Frage vorher gestellt? Und dann hat er immer nur gesagt, dazu darf er nichts sagen. Oder kann er in diesem Setting nichts sagen.
Ich kann euch das sagen. Ich habe das Transkript hier. Ich bin am
Nancy Mace war das, glaube ich.
Ja, genau. Die war das.
Sie hat dann so gewirkt, als würde sie aufgeben, solche Fragen zu stellen, weil er dann nur so antworten würde, könnte, ich kann das hier in diesem Setting nicht sagen. So hat es auf mich gewirkt. Ich weiß jetzt aber die Stelle nicht mehr so genau. Okay, Robert, da bist du jetzt Fachmann.
Ja, es war so viel Information. Mir ging es vorhin genauso mit meiner Aussage eingangs. Da kann ich auch was durcheinander gebracht haben. Aber hey, du bist ja überflutet im Moment mit diesen ganzen Infos. Ich gucke da immer auch auf diesen Amerikaner.
Es war Anna Paulina Luna, die gesagt hat, also die erste Frage war von Anna Paulina Luna, haben Sie in den letzten paar Jahren wegen dieser Vorfälle Angst um Ihr Leben gehabt, dass Sie solche Sachen angehen? Und da hat er gesagt, ja, persönlich. Und dann fragt sie, ich möchte nur, dass jeder Bescheid weiß, dass er hier sagt, dass er Angst um sein Leben hat. Und um das in eine Perspektive zu bringen, wenn wenn man wirklich keine Angst hat, dass diese Information rauskommt, warum sollte man dann jemanden derart einschüchtern? Und dann direkt im Anschluss die Frage, to your knowledge, also Ihres Wissens nach, arbeiten Non-NHIs, arbeiten nicht menschliche Intelligenzen mit gegnerischen ausländischen Regierungen, entweder beim Austausch mit Technologieprogrammen oder in Back-Engineering-Programs, also in Nachkonstruktionentwicklungen. Und da sagt er, I don't have data on that, I'm not sure. Mhm. Das heißt, und dann sagt sie noch, haben Sie gehört oder kennen Sie Leute, die solche Beweise dafür haben? Und dann sagt er, nicht genau diese Beweise, die Sie gerade angesprochen haben. Also das klingt ja so, als hätte er mit Leuten gesprochen, die sagen, dass es einen Kontakt mit NHIs und der US-Regierung gegeben haben könnte, bei Technologieaustausch oder bei Nachentwicklungsprogrammen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, hört sich auf jeden Fall so an, ja. Sehr interessant.
Und das wäre dann nämlich auch die Frage, Martin, ja, weil du gesagt hast, ja klar, wenn du jetzt in Römer ein iPhone hinstellst, aber wenn du dem Römer auch noch Steve Jobs daneben stellst.
Ja, vielleicht eher, aber stell mal vor, nimm dich und stell den Römer, da gibt es Robert Fleischer und den Römer und ja. Römer sagt ja, Robert, du kennst dich doch aus mit dem Smartphone. Wie kann man denn eins nachbauen?
Ja, er kann ihm erklären, wie es funktioniert, aber er kann nicht beim Bauen helfen.
Er kann nicht beim Bauen helfen, weil die Werkzeuge überhaupt fehlen, um überhaupt die Werkzeuge herzustellen und dann nachher wieder ein Werkzeug herzustellen, um das.
Ja, aber Martin, der Vergleich hinkt total, weil die Römer könnten mit dem iPhone doch gar nichts anfangen, weil da gab es doch noch gar keine Funkmasten.
Aber sie könnten fotografieren.
Nein, aber nee, ich meine, wenn es wirklich so, also das ist ja alles pure Verschwörungstheorie, pure Spekulation, was wir gerade machen. Aber wenn es einen Austausch gegeben haben sollte zwischen der US-Regierung und nichtmenschlichen Intelligenzen zwecks Austausch von Technologie oder von Nachentwicklungsprogrammen, dann schicken die Aliens nicht so einen Robert Fleischer dahin, der schon verzweifelt, aber wenn sich sein Telefon aufhängt.
Das ist sowieso interessant, gell? Weil dann okay, du kannst da einen Informatiker hinschicken, der kann dir vielleicht erklären, wie die Software funktioniert, der weiß aber nicht, wie man die Metalllegierung macht, um Chips herzustellen. Und der, der die Metalllegierung macht, der weiß nicht, wie man ein Panzerglas macht, das mit dem Touchscreen. Und derjenige, der irgendwie Platinen entwirft, der weiß auch nicht, wie man vielleicht das mit den Stromsteckern, Konvertern so macht, dass die so runter oder wie generell Strom günstig hergestellt werden kann einfach. Das Wissen ist heutzutage auch nicht in einer Person oder in fünf Personen. Du brauchst viel mehr Leute und Wissen, um überhaupt eins herzustellen.
Wir wissen aber auch nicht, wie dieser Austausch, wenn er denn überhaupt stattgefunden hat, tatsächlich sich gestaltet hat. Wir wissen nicht, ob die Aliens da eine Person hingeschickt haben, der gesagt hat, hier ist mein Alien-Schraubenzieher und ich zeige euch das jetzt. Oder ob sie vielleicht irgendeine holographische mentale Bewusstseinsdatenbank bei den Menschen hinten am Gehirn angeschlossen haben und dann, boah, jetzt weiß ich alles. Oder wir wissen doch nichts darüber, weißt du? Also wir können doch nicht sagen, ja, nee, wir wissen ja schon heute nicht, da gibt es keinen Einzelnen, der weiß, wie das iPhone funktioniert, deswegen kann es bei den Aliens auch nicht so gewesen sein.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine einzelne Person gibt, die sogar diese ganzen detaillierten Wissensfragmente mitbringt. Aber was du gerade schön dargestellt hast, Martin, ist ja, dass es bestimmte Vorstellungsräume gibt, durch Erkenntnisse aufeinander aufbauend und dadurch auch Metaebenen des Verständnisses, die man generieren kann, um überhaupt das nachvollziehen zu können, welche Prozesse, welche physikalischen oder auch strukturellen in der Software dort vorhanden sind. Ja, und das ist natürlich jemanden, der jetzt wie in deinem Beispiel aus der Römerzeit kommt, sehr schwer zu vermitteln, weil diese Basisverständnisse, was ist Elektrizität zum Beispiel, ne, oder wie genau sind Benutzeroberflächen designt, das sind ja ganz viele spezifische Vorstellungsräume im tatsächlichen Sinne, die dort vereint werden müssen, um dieses, ja, Metakonstrukt dann in so ein praktisches Objekt wie ein iPhone fließen zu lassen. Darum geht es ja dabei, diese Erkenntnisräume, Vorstellungsräume schaffen zu können. Und ich glaube, da sind wir auch gerade aktiv dabei, auf einer höheren Ebene, eben in multidimensionalen Räumen oder auch mit nichtmenschlichen Lebewesen, die wahrscheinlich ein viel höheres Bewusstsein und daher viel größer ausgeweitete Vorstellungsräume besitzen und mitbringen, die sie uns genauso verzweifelt zu vermitteln, wie zum Beispiel das iPhone und der Römer.
Aber
Ja,
besteht hier
das
nicht in
stimmt.
dem
Sorry.
Fall auch die Möglichkeit, ich sag mal, umso weiter sich eine Gesellschaft entwickelt, umso höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man auch erkennt, worum es sich handelt, vielleicht im Gröbsten. Ich denke, dass wir im Vergleich zu Menschen, die vor 1000 oder 2000 Jahren gelebt haben, dass wenn wir auf solche Themen stoßen, auf solche Objekte stoßen, dass wir heute mit der Technik, mit dem Wissen von dem, wovon wir schon zehren können, dass wir heutzutage einfachere Relationen vielleicht dazu herstellen können, um was es sich vielleicht handelt, wenn es da um die Analyse geht. Ich denke, das ist da schon einfacher möglich. Ich denke nur, dass der große Unterschied natürlich dann da ist, wenn es hier dann um Dinge geht, die gefunden werden, die aus Material beispielsweise bestehen, die wir natürlich nicht erklären können. Ich glaube, da sind wir dann wie der Römer, der es dann nicht erklären kann,
Ja.
worum es
Aber
hier
vor
halt auch
100
geht.
Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte, irgendein Physiker, der hat gemeint, es ist schon alles erfunden worden, was erfunden werden kann. Wir sind auf dem Höhepunkt, wir sind die Schlausten, die es jemals gab, die Menschheit. Wir wissen alles, was in der Physik passiert. Und das war noch vor Einstein und Quantenphysik und alles. Und er war davon überzeugt, dass die Menschheit jetzt alles weiß.
Ja, und in dem Zusammenhang muss man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, woher überhaupt neue Sachen kommen? Wo kommen überhaupt Erfindungen her? Wie kommt es überhaupt, dass viele Erfindungen gleichzeitig von verschiedenen Leuten auf der Erde gemacht werden, unabhängig voneinander? Wie kommt denn das überhaupt?
Also dann würde ich sagen, sind in der Gesellschaft verschiedene Verständnisräume erschaffen worden, gesamtgesellschaftlich, die einzelnen Individuen dazu befähigen, wie die noch gerade sagte, bestimmte Grundprinzipien einfach zu verinnerlichen und zu verstehen und diese Grundprinzipien zu erkennen. Und dann sind in dem Kollektivfeld einfach diese Ideen vorhanden und können abgerufen werden. Eine höhere Metaebene des Verständnisses ist abrufbar in diesem Kollektivbewusstseinsfeld. Und dadurch sind auch Einzelne in der Lage, diese neuen Erfindungen umzusetzen mit der Technologie, die Gesellschaft aktuell zur Verfügung hat.
Der
So mein
hundertste Affe.
Erklärungsansatz dabei. Der hundertste Affe, das Prinzip, richtig.
Ja. Aber ich glaube eher, dass es durch Geräte und Werkzeuge, die wir erschaffen, kommen wir jetzt sagen, haben wir neue Möglichkeiten. Und dann schließen sich wieder neue Möglichkeiten an. Überlegen uns, wie wir wieder ein Werkzeug herstellen können, das da noch tiefer drin irgendwie was erforschen kann. Und
Die aber
das
aufeinander
schaukelt sich so
aufbauen.
langsam hoch.
Ganz interessant finde ich in dem Zusammenhang immer wieder, ich muss es immer wieder erwähnen, eine. Ich glaube, Robert kennt es bestimmt auch, eine 11 Jahre alte Folge von Crop FM mit Black Jack oder Jack Black oder wie es sich nannte damals. Damals angehört, gedacht, was ist das wohl, was damit wohl auf sich hat. Und dann habe ich es jetzt, nachdem die ganze Grush-Geschichte rauskam, wieder nachgehört. Und der Mann erzählt zum Beispiel, dass er davon weiß, dass außerirdische Technologie an verschiedene Großkonzerne weitergegeben wurde. Ich glaube so. Und mit der Bitte, damit zu experimentieren und herauszufinden, was damit alles möglich ist. Und im Gegenzug dafür durften die dann auch Patente anmelden und behalten für diverse Geschichten, die da mitentwickelt wurden. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ich weiß nicht, ihr habt es zwischen auch gehört, aber
Manuel Corso, oder? Meinst du?
das jetzt.
Mit Glasfaser und Co.
Genau, das jetzt nochmal nachzuhören nach dieser ganzen Grush-Geschichte ist für mich so interessant gewesen, diese Jack Black oder Black Jack-Folge. Ich werde sie vielleicht mal verlinken hier unter dieser Folge hier. So interessant, das nochmal nachzuhören. Wahnsinnig spannend.
Es wird ja immer gesagt, das wird immer gerne hervorgebracht. Ja, also ein Projekt von solchen monströsen Ausmaßen, das hätte gar nicht geheim gehalten werden können. Das hat ja übrigens auch mein lieber Freund Dr. Andreas Anton, der Exosoziologe in einem Cicero-Artikel jetzt neulich gesagt, wenn das Projekt wirklich so groß gewesen wäre, wie der David Grush gesagt hat, dann hätte man das unmöglich geheim halten können. Und ich frage mich immer, woher nehmen die Leute, die sowas sagen, die Sicherheit, dass man das nie mitbekommen hätte? Warum? Also ich halte das sogar für ein bisschen naiv, das zu glauben, weil dafür gibt es ja Staatsgeheimnisse, dafür gibt es ja Counterintelligence und abgesehen davon sind ja jede Menge Sachen auch schon an die Öffentlichkeit gekommen, die darauf hinweisen, dass es so ein Bergungsprogramm gegeben haben könnte, ja. Und ich will nur mal ganz kurz ein bisschen was erwähnen. Also zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass die Amerikaner im Juli 1974 eine fliegende Untertasse geborgen haben und auf ihre Militärstützpunkt gebracht haben. Diese Verschwörungstheorie, die stammt ja vom US-Militär selber. Die haben sie in ihrer ersten Pressemitteilung rausgebracht und dann haben sie es am nächsten Tag widerrufen und gesagt, es war nur ein Wetterballon. Dann gibt es eine ehemalige Assistentin von Albert Einstein, die eine angesehene Chemieprofessorin war, die behauptet, sie war mit Albert Einstein vor Ort und hat selber diese Sachen in Augenschein genommen. Dann gibt es die Colonel Philip Corso Story, die du vorhin erwähnt hast, Martin, ja, wo ein ehemaliger, sehr hochrangiger Colonel war, also Oberst, der in der Abteilung für ausländische, also für Waffenentwicklung von ausländischen Waffen, Research and Development, also Forschung und Entwicklung, tätig war und der behauptet, er hätte da diese Trümmerteile von Roswell bekommen und hätte sie der Industrie zugeführt. Und dann gibt es natürlich die Bob Lazar-Story, der sagt, er hat, der Ende der 80er Jahre an die Öffentlichkeit gekommen ist und gesagt hat, er hat in ultrageheimen Hangars an intakten außerirdischen Fluggeräten gebaut und versucht, den Antrieb rauszukriegen, wie der funktioniert und so weiter, ja. Und so weiter. Dann gibt's das Wilson-Memo, das ein Gesprächsprotokoll ist zwischen einem Wissenschaftler namens Eric Davis und dem Admiral Thomas Wilson aus dem Pentagon, der demzufolge der Admiral versucht hat, sich Zugang zu einem solchen ultrageheimen Nachentwicklungsprogramm zu verschaffen und der abgewiesen worden sein soll. Und jede Menge andere Sachen. Also es sind ja doch viele Sachen inzwischen an die Öffentlichkeit gekommen oder genauer gesagt gestreut worden. Das muss man nämlich auch sagen. Es ist nämlich sehr gut möglich, dass all die Sachen, über die wir hier reden und die wir für die große Enthüllung halten oder für den größten Scoop, dass die auch bewusst gestreut worden sind an die Öffentlichkeit. Und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Zum Beispiel die Story über das Mussolini-UFO 1933. Die Papiere wurden dem italienischen UFO-Forscher Roberto Pinotti von einem Menschen, von einem anonymen Menschen zugesteckt. Sonst hätte man nie davon erfahren. Dieselbe Sache gilt auch für die Ubatuba-Trümmerteile, die in Brasilien gefunden worden sind. Die wurden einem Kolumnisten dort zugeschickt, der das dann weitergeleitet hat an Wissenschaftler. Dasselbe gilt auch für dieses Arts Part, also für dieses seltsame Trümmerteil, das aus Bismut-Magnesium-Schichten besteht, die so hauchdünn sind und von denen die Wissenschaftler erst jetzt dann rausgekriegt haben, laut Harold Puthoff, dass es eine Wellenleiterfunktion hat. Das wurde auch anonym per Post an Coast to Coast AM geschickt, wo dann Linda Moulton Howe sich das dann angeguckt hat. Und dann gibt es auch noch andere Papiere, dann gibt es auch noch diese Carrot-Geschichte, ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, wenn ihr davon mitbekommen habt, ist auch so ein angeblicher interner Untersuchungsbericht oder Forschungsbericht zu außerirdischer Technologie, wo es um holographische Schrift geht, die an sich schon eine Funktion haben sollen, die dann das Teil zum Schweben bringen und sowas. Auch das wurde gesteckt an Coast to Coast AM. Also kurz gesagt, woher kommt denn Leaks? Also wie soll denn das kommen, ja? Und David Grush, wenn ihr dem genau zugehört habt, der hat auch gesagt in seinem ersten Interview mit Ross Coulthard, News Nation, hat er gesagt, es wurde erlaubt, dass bestimmte Informationen über die Tricks der Geheimdienste an die Öffentlichkeit gespielt wurden, aber um die Leute dann völlig lächerlich erscheinen zu lassen. Und genau das scheint ja auch der Fall zu sein bei Bob Lazar. Ja? Bob Lazar, ein Mensch, der wahrscheinlich gar keine richtige wissenschaftliche Ausbildung hat, aber als Jugendlicher mal ein Raketen-Moped gebaut hat und damit in der Lokalpresse war, ist sicherlich nicht das geeignete Low-Profile eines Wissenschaftlers in einem hochgeheimen Regierungsprojekt, wo es um Alien-Raumschüsseln geht. Wenn über dem Eingang von seinem Haus eine Piratenflagge weht und er auf große Maschinenpistolen und auf Prostituierte steht. Also man kann eben diese Bob Lazar-Story auch so sehen, dass da diese Informationen gestreut worden sind, bewusst, die gestimmt haben, in dem Wissen, dass man den Typen danach komplett zerlegen kann. Und das wurde ja danach auch gemacht. Der wurde ja komplett zerlegt. Ja, und auf die Art und Weise konnte man dann nicht nur ihn zerstören, sondern auch die Story zerstören, die er da erzählt hat über die nachgebauten Flugschüsseln. Und das alles viele Jahre bevor der US-Präsident Barack Obama die Bezeichnung Area 51 überhaupt zum ersten Mal offiziell in den Mund genommen hat. Also Ich sehe das schon so, dass, wie gesagt, Staatsgeheimnisse sind Staatsgeheimnisse und die sind geheim. Und ich halte es für gefährlich naiv, zu glauben, dass so etwas nicht geheim zu halten wäre. Also woher kommt dieses Selbstvertrauen, dass man sowas erfahren sollte? Wenn das so wäre, dann, na gut, da fallen mir
Es
jetzt
kommt
auch noch viele
wahrscheinlich
andere Beispiele
aus einem
ein.
begrenzten Weltbild heraus, dass die Menschen sich in der Illusion der Informiertheit befinden, dass sie glauben, es gibt ganz viele schlaue Leute, die sofort darüber informieren, wenn sowas der Fall wäre, weil das ja für uns alle sehr bedeutend und betreffend wäre. Und in diesem Weltbild, in dem sie sich befinden, ist das halt so, dass diese Information mitgeteilt werden würde. Es ist unvorstellbar im wahrsten Sinne für viele Menschen. Und deswegen wird das auch so vehement verfolgt, diese Theorie, dass das herauskommen müsste.
Ja,
War denn,
genau.
gab es denn irgendwann mal einen Wandel, was das angeht, was das Bewahren von Geheimnissen angeht, intern? Ich denke an, kennt ihr noch diesen Admiral Hillenkötter? Der war 47 bis 50 Leiter der CIA gewesen. Der hat damals zum Thema UFO gesagt, diese unbekannten Objekte operieren unter intelligenter Kontrolle, hat er gesagt. Es ist unerlässlich, dass wir herausfinden, wo sie herkommen und was sie wollen oder was ihre Intentionen sind. Irgend sowas hat er gesagt, ne? Es gibt so einen alten Zeitungsbericht, da sagt Hillenkötter, oder das sagt man über Hillenkötter, er will eine Untersuchung der UFOs durch den Kongress. Er möchte, dass der Kongress das Thema UFO untersucht. Das war 1960, war das schon, ne? Und
Der
die
Andreas, André Krämer, der hat letzte Woche darüber, ich glaube, das auch erwähnt in seinem Video.
Den Hillenkötter oder hat
Das
er den Lazar hat er,
dass
glaube
es
ich.
eine Anhörung schon mal in den 60er Jahren gab vom US-Kongress zum Thema UFOs.
Gab's die? Kam die zustande? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da
Er
jetzt.
hat es so angedeutet, genau, und dann ist er dann gleich auf die Benewitz-Affäre gegangen, in der Geheimdienste auch Informationen geleakt haben, und dann gab es auch so Whistleblower, die blieben anonym, und die haben dann auch erzählt, wie sie mit Alien und abgestürzten UFOs und Alienleichen hantiert haben. Und diese Information, die wurde bewusst von den Geheimdiensten gestreut. Und das kam dann später auch raus, genau wer das war, von welchem Geheimdienst diese Information kam. Und diese Whistleblower, die waren halt sozusagen, das war deren Auftrag. Und manche UFO-Forscher, die bekannte, die wurden bewusst benutzt, um diese Fehlinformationen, Desinformationen zu streuen.
Es könnte die Hillenkötter-Geschichte.
Das war Falken und Condor, so hießen die beiden Zeugen in den
Ja.
80er Jahren.
Das
So.
ist nicht die Hillenkötter-Geschichte, ja. Die Decknamen, das wird aber debunked, die Geschichte, von der du jetzt redest, glaube ich. Aber wie gesagt, man weiß ja eh nicht, was war und was
Ja.
falsch ist. Das ist immer schwierig. Dann gab es noch den Paul Hellyer, der in den 60er Jahren Verteidigungsminister in Kanada war. Der hat neben einigen Aussagen, mit denen ich nichts anfangen kann, hat er gesagt, wir haben eine lange Geschichte mit UFOs und natürlich gab es in den letzten Jahrzehnten, seit wir die Atombombe erfunden haben, viel mehr Aktivität. Irgendwas in der Richtung hat er gesagt und sie sind sehr besorgt darüber, wie wir diese Technologie oder diese Atombomben einsetzen könnten. Das hat er gesagt.
Er hat aber die Information, so wie ich es mitbekommen habe, ja nie direkt bekommen, sondern nur sagt er, über seinen Counterpart in den USA, mit dem Verteidigungsminister in den USA so ungefähr, dass er sozusagen über bilaterale Gespräche dass er so das gehört hat. Also das war nie was Offizielles oder dass er selbst da drin involviert war. Er war wie ein UFO-Forscher, wie es nur in einer höheren Position, konnte halt mit einem höherrangigen Regierungsbeamten sprechen als jetzt wir.
Ja.
Aber da weiß wahrscheinlich der Robert wieder mehr.
Ja, ich habe den mal interviewt, den Paul Hellyer. Die Frage habe ich ihm halt auch gestellt. Also, woher wissen Sie das eigentlich alles? Dann hat er gesagt, er hat nach seiner Pensionierung irgendwie dieses Buch von Colonel Philip Corso in die Hand bekommen, Der Tag nach Roswell. Und da waren so viele Daten und Fakten drin, mit denen er aus seiner Zeit, als er noch in der Regierung war, was anfangen konnte. Also, die stimmten. Also, jetzt nicht die Fakten zu den UFO-Trümmerteilen, sondern die Namen, die Behörden und so weiter und so fort, dass er versucht hat, Erkundigungen anzustellen. Und so ist er dann zu diesem amerikanischen General, den er damals noch kannte, gegangen und gefragt, ob das stimmt. Und er hat gesagt, alles, was da drin steht, ist wahr und mehr. Und dann hätten sie sich noch ziemlich lange über das Mehr unterhalten. Und mehr hat er nicht gesagt. Also er war bis zum letzten Atemzug. Also ich meine, ich habe ihn ja wirklich nur einmal ein paar Tage lang getroffen. auf so einer Konferenz in Washington und hatte Zeit, mit ihm zu reden und das Interview zu machen. Und es war klar, dass er mehr weiß, als was er sagt. Aber ich meine, muss mal überlegen, das war 2009, ja, dass da überhaupt ein Politiker an die Öffentlichkeit geht und sich überhaupt diese Worte in den Mund nimmt, ja, war ja damals schon sensationell. Inzwischen ist die Sache ja ganz anders. Da reden ja US-Präsidenten ganz deutlich darüber, dass es da Sachen gibt, die rumfliegen, auf die man sich keinen Reim machen kann. Aber damals war das halt wirklich eine Sensation. Und ich glaube, der ist wirklich so weit gegangen, wie er gehen konnte damals.
Lass mal eine konkrete Frage. Glaubst du, Grush sagt ja, dass es so ist, aber glaubst du, dass Grushs Leben in Gefahr ist, konkret in Gefahr ist, durch diese ganze Geschichte?
Ich muss davon ausgehen, dass das so ist. Also ich meine, er hat das unter Eid vor dem US-Kongress gesagt. Gut, man könnte ihm jetzt schwer beweisen, dass er lügen würde, wenn er sagt, er hat Angst um sein Leben unter Eid. Also deswegen wird er wohl nicht im Gefängnis landen, selbst wenn das nicht stimmt. Wie sage ich das? Sagen wir mal so, ich habe schon von anderen Fällen gehört, wo tatsächlich Leute umgebracht worden sind. Ich kann diese Geschichten selber nicht verifizieren. Ich weiß aber, um welche Personen es geht. Und ich kann nur sagen, es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, wir reden hier, ihr müsst euch überlegen, welche Dimension dieses Geheimnis hat, also welche Bedeutung das hat, ja. Alleine die Existenz von einer höher entwickelten Spezies auf diesem Planeten ist schon eine direkte Bedrohung für die nationalstaatliche Souveränität. Also für die ganze Art und Weise, wie Politik gemacht wird auf dem Planeten. Ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen Interessen, von der Bedeutung von Erdöl, die ja immer noch zu 30 oder weiß ich nicht, wie viel Prozent inzwischen sind, also unsere Hauptenergiequelle sind. Und daran hängt ja auch die Bedeutung des US-Dollar am Erdöl und so weiter. Wenn das jetzt überflüssig würde, was ist mit den ganzen Energieunternehmen, ja? Was ist überhaupt, ich meine, diese Welt der militärischen Geheimhaltung, die ist ganz besonders da, besonders geheim und besonders streng, wenn es um geheime Technologie geht, mit der man den Gegner auskundschaften kann. Ich habe mal mit einem Horchfunker geredet, der unter strengster Geheimhaltung damals elektronische Aufklärung gemacht hat. Und der hat gesagt, und das war schon viele Jahrzehnte her, dass er dort gearbeitet hat. Und der hat gesagt, also wenn du nicht abgehört werden willst und dann machst du dein Handy aus, damit dich keiner abhört, dann kann ich nur drüber lachen. Weil wir haben damals schon Sachen gemacht, die du dir nicht vorstellen kannst, die erst heute so langsam ins Gespräch kommen. Zum Beispiel die Sache mit Laserstrahlen an die Fensterscheibe und dann werden da die Vibrationen irgendwie ausgewertet, die von den Schallwellen aus deinem Mund an der Fensterscheibe ankommen und das wird dann wieder in Sprache zurückgewandelt. Das haben die alles schon vor 30, 40 Jahren gemacht. Er hat gesagt, wenn ich dich abhören will, dann höre ich dich ab. Punkt. Ja. Also, ich will damit sagen, es würde mich nicht wundern, wenn David Grush die Wahrheit sagt. Definitiv.
Meine Meinung dazu ist, wenn ich das auch nur kurz loswerden darf, deswegen habe ich das gefragt, das kam ja so im Zusammenhang mit all diesen Dingen, die wir jetzt wissen, auch durch das Gespräch mit Donald Raymond Schmidt, das ich geführt habe, der erzählt hat, dass natürlich das Militär gestreut gezielt Fehlinformationen streut, wie du schon gesagt hast, und auch im Zusammenhang mit solchen, mit Zeugen und Zeugenbefragungen etc. und Einschüchterungen der Zeugen erzählt hat. Es kann passieren, dass du vielleicht mal einen dummen Autounfall hast und dann bist du weg. So, glaube ich, hat das ausgedrückt. Habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht. Es klingt halt wild verschwörerisch und damit muss man immer ein bisschen aufpassen, das ist mir auch völlig klar. Es sind halt einfach nur so die Gedanken, die einem kommen. Und ich habe jetzt meinen Aluhut nicht hier liegen. Vielleicht kann mir Dean einen auf den Kopf editieren im Schnitt später. Aber mir kam da in diesem Zusammenhang mit all diesen Dingen der Fall von Philip Haney in den Sinn. Den kennen vielleicht einige noch. Ich habe es im englischen Podcast bei Flying Chariots The Rise schon mal angesprochen. Haney ist aktiv gewesen während der Obama-Regierung. ist im Alter von 66 Jahren aufgefunden worden auf einem Parkplatz am State Highway Schlag mich tot 16 in Amador County. Und er wurde tot am Straßenrand aufgefunden mit einer Schusswunde am Kopf. Für die Homeland Security hat er gearbeitet, genau. Und Haney hat ein Buch geschrieben, das heißt See Something, Say Nothing, glaube ich. Und noch ein weiterer Titel dazu. Und in dem behauptet er, dass die Regierung im Kampf gegen den Terrorismus, darum ging es, untätig zuschaut. Unter anderem, da gab es noch mehr so Dinge, aber es ging unter anderem um diese Vorwürfe, dass die US-Regierung beim Kampf gegen den Tourismus untätig zuschaut, glaube ich, so wird es formuliert. Dazu hat er auch einige brisante Dokumente irgendwie in die Hände bekommen, hat die auch, glaube ich, veröffentlicht oder irgendwie im Buch dann auch gezeigt. Dann war er tot. Eines Tages war er tot. Es war eine ganz komische Geschichte mit diesem Philip Haney. Und jetzt denke ich so drüber nach, wie gesagt, was Donald Raymond Schmidt mir so erzählt hat und was Grush selbst gesagt hat, dass er sein Leben irgendwie in Gefahr sieht. Jetzt haben wir Grushs Krankenakte und in den Newsberichten, die ich gelesen habe, deswegen habe ich dich vorhin gefragt, Robert, habe ich gelesen, da war eben die Rede von Selbstmordgedanken oder dass er eben Selbstmordgedanken hatte. Deswegen habe ich dich gefragt, ob es konkret um Selbstmordgedanken ging, weil du ja gesagt hast, es ging um was anderes, es war anders formuliert. Aber da weiß man auch nicht, was man jetzt hundertprozentig glauben kann, weil es gibt ja so viele Newsberichte darüber gerade. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und da habe ich mir gedacht, es wäre schon heftig, wenn man ihn jetzt irgendwo, ne, nicht, dass ich es mir wünsche, im Gegenteil, wenn man ihn jetzt irgendwo finden würde mit, ja, Tod.
Naja, ist er, ich glaube, er ist eigentlich, ein bisschen nach der Meinung,
jetzt dann hätte man eine gute Erklärung.
Ja, das ist eine gute Erklärung, das stimmt. Ja, aber ich glaube, jetzt, nachdem er die Aussagen gemacht hat, ist er ein bisschen sicherer als vor einem Monat.
Ja. Das ist er natürlich, aber im Prinzip, wer würde jetzt gefunden werden, tot, wie gesagt, bitte nicht, dann wäre es schon eine krasse Sache, aber natürlich würden Leute dann aufstehen, würden sagen, hey, da stimmt was nicht, aber was würde am Ende dabei rauskommen bei den ganzen Vorwürfen? Natürlich kann man der Regierung ja vorwerfen, da wäre was passiert oder die haben da was gedreht, aber wer kann es denn nachweisen?
Er hat ja gesagt, er hat ja 40 Namen von Leuten, die in diesem Programm arbeiten und er kann das den Kongress Mitarbeitern nur dann, den Abgeordneten nur dann geben, wenn sie so einen abhörsicheren Raum haben. Und das ist ja wohl noch gar nicht zustande gekommen. Aus irgendeinem Grund können die sich nicht mal treffen und er kann die 40 Namen denen geben.
Okay, aber
entschuldige. So lange ist er wahrscheinlich noch gefährdet, aber wenn er das gemacht hat, dann
naja,
hat er alles nicht.
Frage an Robert, was passiert dann mit diesen, wenn er das weitergibt in dem geschlossenen, abhörsicheren Raum, wenn er die Infos weitergibt, die er öffentlich nicht ausplaudern kann? Wie geht es ab da weiter, Robert?
Ja, also ich denke auch, das ist auch ein kleines Schattenspiel, was der Kongress hier gemacht hat, ne? Also sie haben natürlich mit völlig zu Recht darauf hingewiesen und angeprangert, dass sie behindert werden bei ihrer Aufklärungsarbeit, indem ihnen der Zugang zu diesem SCIF, zu dieser abhörsicheren Einrichtung verwehrt worden ist. Das ist völlig richtig, das ist anzuprangern, das ist falsch, das muss geschehen können. Und ich denke aber, was ja auch rausgekommen ist inzwischen, dass der Inspector General selbst schon mit diesen Leuten geredet hat, die in diesen Projekten arbeiten, unter Eid. Und dass auch Marco Rubio, der stellvertretende Vorsitzende vom Geheimdienstausschuss im US-Senat, selber auch angedeutet hat, dass er mit diesen Leuten selber schon gesprochen hat. Also das heißt, die Informationen sind wahrscheinlich schon beim Kongress. Sie sind nur noch nicht so offiziell beim Kongress, dass die dann daraus was machen können. Aber sie sind zumindest so konkret beim Kongress, dass die Kongressabgeordneten wissen, welche Gesetze sie als nächstes verabschieden müssen, damit sie als nächstes da zu diesen Informationen kommen. Und ich meine, als im Dezember 2000 oder als sich das angebahnt hat, sagen wir mal im April 2022, dass der US-Kongress ein Whistleblower-Gesetz plant, ja, da hat sich ja jeder gefragt, haben die nicht alle Untertassen im Schrank? Und jetzt im Nachhinein erfährt man, warum der US-Kongress dieses Whistleblower-Gesetz gemacht hat, weil es tatsächlich einen Whistleblower gab, der nach eigenen Angaben auch selber an diesem Whistleblower-Gesetz mitgeschrieben hat und dessen Auswertung oder zu dem man sagen muss, dass die Beschwerde, die er beim Inspector General der Geheimdienste eingereicht hat, wegen der Vergeltungsmaßnahmen, die er erlitten hat aufgrund seiner ersten Eingabe beim Inspector General, dass dieses Papier vom Inspector General dem US-Kongress zugeleitet worden ist, und zwar genau in demselben Monat, in dem der US-Kongress angefangen hat, über dieses Whistleblower-Gesetz nachzudenken. Und das war, und in dieser Beschwerde oder in dieser Information des Inspector General der Geheimdienste hat er ja gesagt, hat der Inspector General gesagt, er hat diese Beschwerde tatsächlich für glaubhaft und für dringend befunden und sie deshalb an die Geheimdienstausschüsse weitergeleitet im US-Kongress. Dann kommt das im April, wenn es April war, nagel mich jetzt nicht auf den Monat fest, aber es war, glaube ich, im April, zum US-Kongress, und im selben Monat verkündet der US-Kongress, dass sie das Whistleblower-Gesetz machen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was der US-Kongress jetzt gerade für Gesetzesinitiativen plant. Die nächsten Gesetze sollen sein, dass die Inhaber dieser Alien-Technologie eine Übergangsfrist von 6 Monaten bekommen, um Informationen darüber rauszurücken, ab Inkrafttreten des Gesetzes. Und es soll eine zentrale Stelle geschaffen werden, wo grundsätzlich erstmal alle UFO-Informationen veröffentlicht werden sollen. Und nur wenn ganz spezifische ganz spezifische Sachverhalte dagegen sprechen, die nationale Sicherheit betreffen, dann sollen sie weiterhin geheim bleiben. So, das sehe ich jetzt. Einerseits haben sie jetzt wieder so eine Art Gatekeeper-Funktion geschaffen, ja. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch realistisch sein. Das müssen die natürlich machen. Selbstverständlich könnt ihr jetzt nicht alle UFO-Akten einfach so freigeben, die sich da in Jahrzehnten aufgehäuft haben, um Übersichtungen bei den sensibelsten Militärstationen, die du dir vorstellen kannst, aufgenommen mit der geheimsten Militärtechnologie, die es gibt. Das müssen die natürlich gucken, genau, was die da freigeben können und sowas. Und aber wenn wir jetzt diese Entwicklung logisch weiterverfolgen, weiterdenken, dann werden wir in einem Jahr eine völlig andere Debatte führen über UFOs. Weil dann, denke ich, werden viele Informationen über die historischen UFO-Fälle rauskommen. Es werden viele Dokumente rauskommen von Fällen, die wirklich nicht mehr geheim gehalten werden müssen. Zum Beispiel eben Malmstrom Air Force Base, wo das UFO die Atomraketen deaktiviert hat. Aber es werden viele Sachen weiterhin natürlich geheim bleiben. Und dazu werden insbesondere jene Sachen zählen, die irgendeinen Rückschluss darauf zulassen, welche Art von Technologie die Amerikaner aus den geborgenen Sachen entwickelt haben könnten.
Das ist ja völlig klar. Für die normalen Menschen ist es am interessantesten überhaupt zu erfahren, dass es also nichtmenschliche Wesen gibt. Wie sehen die aus? Gibt es die wirklich? Und das sind Informationen, die nicht der nationalen Sicherheit unterliegen würden, sondern nur dann die Technik, die sie benutzen. So hatte das ja der Abgeordnete, wie heißt der, Tim Burchett oder so, formuliert. So sollte das Gesetz ausgelegt werden.
Genau. Aber wenn das passiert, dann ist die Büchse der Pandora, ist schon geöffnet. Also das muss man sagen. Also der US-Kongress wird nicht mehr hinter das zurückgehen, was sie bis jetzt gesagt haben. Das ist unvorstellbar. Das ist nicht mehr denkbar. Das war vielleicht ursprünglich so geplant, dass sie dann die NASA mit ins Boot holen, die dann wieder so eine Beruhigung macht, so wie damals das Condon Committee 1967. Nach dieser Anhörung im US-Kongress, die ihr vorhin erwähnt habt, als der öffentliche Druck so groß war und Blue Book zusammengedampft worden war auf eine Aushilfe und eine Vollzeitsekretärin. So. Daraufhin hat es ja diese Anhörung gegeben im US-Kongress, und daraufhin hat der Kongress gesagt, so, wir müssen jetzt hier einen unabhängigen, objektiven Untersuchungsausschuss einberufen, und das war dann der Edward Condon von der Universität von Colorado, von dem sich dann später herausgestellt hat, dass der von vornherein das Ziel hatte, das Thema lächerlich zu machen. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass Blue Book komplett eingestellt wurde und dass das Thema jahrzehntelang in der Versenkung verschwunden ist. Dazu wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen. Also dann ist die Frage, wozu wird es dann kommen? Und darüber mache ich mir gerade im Moment auch viele Gedanken, weil einerseits ist es ja jetzt schon abzusehen, dass die Existenz einer nichtmenschlichen Intelligenz auf unserem Planeten, die uns überlegen ist, jede Menge Potenzial bietet, um darin eine Gefahr zu sehen. um sie als Gefahr zu stilisieren und als ein Vorwand zu gebrauchen, dass man jetzt dringend neue Waffen im Weltraum braucht, dass man das Weltraumprogramm aufbohren muss, dass man die Space Force erweitern muss, dass man viele neue geheime Verträge mit Rüstungsunternehmen machen muss, über Satelliten, die mit Laserstrahlen eine Fliege auf Zeta Reticuli erlegen können oder so. Ja, also das heißt, das wird sicherlich genutzt werden vom Militär, vom militärisch-industriellen Establishment, um die Notwendigkeit zu begründen, dass die Regierung jetzt noch mehr Geld ausgeben muss, die dann natürlich, das dann natürlich in privaten Taschen landet. So, das ist das eine. Aber die andere Sache ist auch, dass man sich überlegen muss, auf welche Art und Weise so eine Technologie, wenn sie denn geborgen wurde, überhaupt freigegeben werden könnte. Also mit was sind denn, also wenn du dir jetzt mal anguckst, wie könnten denn solche Flugeigenschaften erklärbar sein, wie das von dem Tic-Tac-Vorfall 2004, dass dort mit einem Affenzahn wie ein Ping-Pong-Ball über der Meeresoberfläche hin und her zischt, wie die Augenzeugen berichtet haben. Das lässt sich ja erstens mit unseren Naturgesetzen gar nicht so einfach erklären. Und zweitens, es ist so, es gibt schon theoretische Überlegungen, wie sowas funktionieren kann, wie dieser Alcubierre-Antrieb, der also innerhalb der allgemeinen Relativitätstheorie wohl zu machen wäre. Aber dafür bräuchte man für diesen Warp-Antrieb, der eine Raumzeitblase quasi schafft, bräuchte man Unmengen an Energie. Und die muss ja irgendwie an Bord von diesem UFO sein. Also was für eine Art von Energietechnologie nutzen denn die UFOs da? Denn mit Erdöl kommen sie ja sicherlich nicht angeflogen. Und dann ist eben die Frage, wenn die Amerikaner so eine Technologie, so eine Energietechnologie geborgen haben und die besitzen, und jetzt wird gefordert, dass die freigeben, können die Amerikaner so eine Energietechnologie einfach auf den Markt werfen oder die Russen oder die Chinesen? Antwort ganz klar, nein. Denn der ideologische Gegner würde daraus sofort eine Bombe bauen und die aufs Weiße Haus schmeißen oder auf den Kreml oder sonst wohin. Das heißt also, es wird auf absehbare Zeit keine Veröffentlichung von solcher Technologie und damit auch Nutzbarmachung von solcher Technologie für die Menschheit geben können, obwohl sie so dringend gebraucht würde für die Umweltprobleme und so, die wir haben. Einfach weil dass die bestehende Weltordnung ganz klar dagegen spricht. Die Menschheit ist so polarisiert und so zersplittert und zerspalten, dass man das gar nicht machen kann im Moment. Also nicht verantwortlicherweise. Ja? Also brauchen wir tatsächlich, bevor so eine Technologie an die Öffentlichkeit kommen kann, eine neue Weltordnung. Und ich weiß, ich mache mir damit keine Freunde, weil wenn ich sage neue Weltordnung, da denken immer alle gleich an die übelste Verschwörung und die One World Government, die eine Weltregierung, die dann alles unter sich unterjocht und so weiter. Aber ich meine, mir fällt nichts anderes ein.
Also ich kenne dann so die Star Trek-Welt.
Ganz kurz, Martin, also, ich meine, die New World Order, ja, kann man ja auch so verstehen, New World Order, die Bestellung der neuen Welt. Die Frage ist dann, wer die Bestellung aufgibt.
Naja, die Frage ist, wie diese neue, wir brauchen definitiv eine neue Weltordnung, das ist doch völlig klar. Und es wird ja auch eine neue Weltordnung. Ich meine, im Moment ist die Weltordnung ja...
Gibt's ja, kennt man ja, wie die Welt aussehen könnte mit einer New World Order. Also das ist ja auch eine schöne Welt, die da in der Star Trek-Welt gezeichnet wird im Prinzip. Und die
wie wird es denn gezeichnet? Wie wird denn die Welt bei Star Trek regiert?
In Genf oder Schweiz, da ist sowas wie die UNO und die einigen sich dort und die regiert die ganze Welt. Aber sozusagen mit anderen Außerirdischen ist man halt in der Föderation. Und dann außerhalb der Föderation, da gibt es dann die Konflikte, so mit Klingonen oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen die andere Welt, aber auf der Erde selbst gibt es keine Kriege mehr. Da war das letzte Mal ein Krieg gewesen, das ist 100 Jahre her so ungefähr. Also so, das ist jetzt so die gute Welt. Keiner muss mehr Hunger leiden. Es gibt keine Armut mehr. So, das ist die Welt bei Star Trek.
Also mich stört konkret daran, dass es eine zentralisierte Monopole Weltregierung ist, die für alle bestimmt, was gemacht werden soll. Weil ich glaube, das kann in keiner Weise zielführend sein, weil wir sind ja gerade dahin, uns eher zu einem multipolaren Weltbild hinzuentwickeln, das immer mehr einzelne Facetten und Nischen bedient und auch ausgelebt werden können und sich auch nebeneinander den Raum gewähren, den sie brauchen, um sich frei entfalten zu können, ohne gegeneinander zu arbeiten, sondern eher darauf zu schauen, wie kann ich vom
Aber
anderen
das
lernen
würde
und mich
ja auch
darin
in
entwickeln.
einer, das kann ja auch innerhalb von einer Regierung funktionieren, theoretisch. Also es kommt ja darauf an, wie man das, wie die ausformuliert
Kommt
ist.
drauf an, wie die, genau,
Ja,
wie die
genau. Und auch,
reguliert und wie stark.
und dann natürlich auch auf die Personen selbst, wie egoistisch die sind. Also das ist das, der Egoismus ist das Problem bei vielen. Die Leute, die sich nicht anpassen wollen oder welche, die ihren Egoismus dazu nutzen, um
Die
ihre
glauben.
Meinung durchzusetzen. Also das sind beides. Also wenn jeder in seinem Ort unbedingt Chef sein will und gleichzeitig gibt es einen, der für die Welt der Chef sein will und die Meinungen gehen, sind konträr, dann funktioniert das nicht. Und das
Problem ist, wenn
braucht eine
man.
gewisse Entwicklung, dass man den anderen versteht. Ich weiß nicht, heutzutage glaube ich nicht, dass das funktioniert. Da gebe ich dir recht.
Wenn einer seine Wahrheit für alle geltend machen möchte, das ist die
Ja.
Grundproblematik darin.
Ja.
Ja, oder wenn die einen Menschen versuchen, sich über die anderen Menschen zu erheben,
Ja.
und sie zu regieren. Und da denke ich aber schon, dass die Realität von nichtmenschlicher Intelligenz, wie wir es jetzt mal ganz neutral, wertneutral bezeichnen wollen, dann schon ein Türöffner sein könnte dafür. Ich meine, so wie Ronald Reagan gesagt hat, vor den Vereinten Nationen, da denkt natürlich jeder dann, oh Gott, die Menschheit vereint sich unter einem gemeinsamen Feind und die Amerikaner werden das dann nutzen, und werden, das ist dann sozusagen nach den Teppichmesser-Terroristen und dem Coronavirus ist das jetzt die nächste große Gefahr, die jetzt stilisiert wird, wegen der dann alle möglichen Bürgerrechtseinschränkungen und sowas erklärt werden. Ja, das ist eine Option, wie das Ganze läuft und wie das Ganze laufen kann. Und das könnte aber nur laufen, wenn die Leute in dem Moment, wenn so etwas ausgerufen werden soll, nicht wissen, dass das ein Phänomen ist, das es schon seit Jahrhunderten gibt, wahrscheinlich seit Jahrtausenden auf der Erde, das hier immer wieder irgendwie eingegriffen hat, offenbar, und uns dabei aber unversehrt gelassen hat. Also ich meine, wir leben ja immer noch. Und das, obwohl es UFO-Sichtungen aus vielen Jahrhunderten gibt. Ich meine, ich muss euch ja nicht diese ganzen historischen Sachen nochmal erzählen. Übrigens, der Kollege Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell hat da gerade ein neues Buch dazu geschrieben, über die historischen UFO-Fälle von Deutschland. Und es gibt ein anderes Buch von Chris Orbeck und Jacques Vallée, das heißt Wonders in the Sky. Da haben die 500 Sichtungen von solchen Erscheinungen am Himmel zusammengetragen, die aus heutiger Sicht durch die Brille des modernen technophilen Menschen betrachtet aussehen wie UFO-Sichtungen. Ja, so. Das ist wichtig, dass wir das wissen, dass das ein Phänomen ist, das es schon die ganze Zeit gibt. Und wenn wir das wissen, dann bin ich gespannt, welchen Trick die Leute dann anwenden würden, um uns zu erzählen, dass die Aliens jetzt eine Invasion planen und die jetzt gerade dabei sind und wir müssen uns jetzt gegen die Aliens wehren.
Ach,
Wisst ihr, was
die
ich
Leute
meine?
haben viel Fantasie. Also es gibt
Und
bestimmt
was diese
eine gute
neue
Begründung.
Weltordnung angeht, wollte ich auch noch sagen, ich meine, es kann doch so nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Das ist doch völlig klar. Also ich würde mich nicht von vornherein gegen eine neue Weltordnung sperren, aber das fällt mir eben auch einfacher als Ossi, der die deutsche Wiedervereinigung bewusst miterlebt hat. Das ist ein gesellschaftlicher, struktureller Wandel, den kann man schwer in Worte fassen. Der ist alles, was vorher richtig war, ist plötzlich falsch. Und alles, was vorher falsch war, ist plötzlich richtig. Wie andere übers Ohr hauen. Also sowas wie clever, ja. Clever ist so ein Zwischending zwischen richtig und falsch. Clever ist, es ist nicht wirklich richtig, aber es ist nicht illegal. Also kann es nicht falsch sein. Aber bloß weil der andere das nicht weiß, ja, weil der andere das nicht weiß, kann ich einen Vorteil daraus ziehen. Also ist es clever. So, das ist zum Beispiel was, das gab es im Osten nicht. Da gab es nur richtig oder falsch. Wisst ihr, was ich meine? Da mussten wir Ossis viele Federn lassen und viel dazulernen und so weiter. Und der Osten ist ja auch ordentlich ausgeblutet worden dann daraus. Also wir haben das quasi schon mal im Kleinen miterlebt, wohin die Reise gehen kann, wenn man es negativ betrachtet. Aber was so eine neue Weltordnung angeht, na klar müssen Entscheidungen, die die Menschheit betreffen, die alle Menschen betreffen, von irgendeiner Art von Instanz getroffen werden, die möglichst die Interessen von allen oder die gute Entwicklung von allen Menschen berücksichtigt. wie könnte man sowas machen? Vielleicht mit künstlicher Intelligenz oder so. Dass eine künstliche Intelligenz die Wirtschaftsströme analysiert, so eine Art Siri, PricewaterhouseCoopers oder so. Oder wisst ihr, die dann sagen, okay, also hier werden jetzt in Afrika werden jetzt so und so viele Tonnen Lithium frei, die könnte man jetzt dorthin schicken, wo es gerade gebraucht wird oder sowas. Und also das heißt, natürlich, also zwangsläufig ist die logische Weiterentwicklung so eine Art Zentralisierung von Regierungsgeschicken. Aber das birgt natürlich die große Gefahr, selbstverständlich, dass das missbraucht wird von mächtigen Institutionen für eigene Zwecke. Das ist völlig klar. Aber dann muss ich auf der anderen Seite eben auch sagen, und da wird ja jetzt auch viel über die WHO geredet und über Gesundheitsregeln und dieses internationale Gesundheitsdings und so. Und wenn das einmal durch ist, dann sind wir alle verloren. Und das heißt dann immer so, und wenn mal dieser Vertrag durch ist, dann sind wir alle verloren und so weiter und so fort. Und ich sehe das nicht so. Menschen sind Menschen und Menschen leben nicht auf einer internationalen, globalen, abgehobenen Ebene, sondern in ihrer Region, in ihrem Dorf. Und für die zählt das, was hier in dem Dorf ist. Und für die zählt das, was bei denen gemacht wird. Und wenn da irgendeiner im fernen Brüssel oder in Washington oder wo auch immer oder in Beijing, wo auch immer dann die Entscheidungen getroffen werden, dann sagt, ihr dürft jetzt nur noch auf die Straße, wenn ihr euch eine Maske auf den Hintern zieht, weil die Viren sich durch Schürze ausbreiten oder sowas. Ich spinne jetzt mal rum, ja, nur um euch zu sagen, was ich sagen will. Dann heißt es auch lange nicht, dass die Menschen das machen werden. Und es gibt eine große rote Linie in der Menschheitsgeschichte, die besagt, dass Empires tend to fall. Ja, also Reiche haben die Tendenz einzustürzen. Und wie sagt man das schön auf
Deutsch?
Aber
kleine erst recht. Also daher, das ist
ich meine, was ich damit sagen will, ist, solange es keine nachhaltige Struktur gibt, die wirklich allen Menschen dient, wo auch wirklich jeder einzelne Mensch versteht, okay, das ist gut für mich, ja, solange wird es immer Leute geben, die dagegen sind. Deswegen kann der nächste Schritt eigentlich nur darin bestehen, dass man versucht, irgendwie so ein System zu finden. Aber es wird sich wahrscheinlich nicht aus den derzeit bestehenden Strukturen weiterentwickeln lassen. Also das wage ich zu bezweifeln. Wie sagt man so schön, wenn man den Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen. Ich weiß nicht, wie das gehen sollte. Ich weiß nicht, wer genügend moralische Integrität hätte, die von jedermann auf der Erde anerkannt wird, auf so einer derart gespaltenen und polarisierten Welt, in der wir jetzt leben, um sowas durchzuziehen. Und dann ist es natürlich auch eine Frage von Generationen und so. Also es ist schwierig, es ist total schwierig. Aber wir brauchen sowas wie eine neue Weltordnung, damit solche Energietechnologien überhaupt auf die Erde kommen können. Das ist meine Meinung. Ich wünschte mir, dass ich mich da täusche. Und wenn jemand Argumente dagegen hat, bitte immer her damit. Ich sehe auch eine große Gefahr darin, dass sowas instrumentalisiert wird. Aber mir fällt einfach keine bessere Möglichkeit ein.
Ja, da wären schon die künstlichen Intelligenzen wirklich der beste Weg, aber dann auch, wenn die ganzen Algorithmen dahinter für jedermann einsichtig, transparent, plausibel und nachvollziehbar dargestellt werden können, jeder Programmierer Open Source da reingucken kann, weil ansonsten sind es wieder im Endeffekt die Dirigenten der Algorithmen, die ihre eigenen Vorlieben oder Präferenzen mit einbauen können, sodass unterbewusst in den Subprogrammen der Algorithmen, der Steuerung der Gesellschaft wieder bestimmte Hervorhebungen oder Unterdrückungen stattfinden können.
Also ich glaube, in 10, 20 Jahren kann keiner mehr verstehen, warum die Superintelligenz das macht, was sie macht. Das ist zu sehr abgehoben. Wir sind vielleicht 1000-mal, 10.000-mal schlauer als wir. Und dann kann man das auch nicht mehr verstehen. Aber mal sehen, was dann passiert. Weil dann viele Dinge wie Arbeit, Job, Wirtschaft, unsere Systeme, die werden alle zusammenbrechen dann in 10, 20 Jahren. Und dann gibt es sowieso eine neue Weltordnung. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung, würde ich sagen.
Ja, das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung. Wir werden noch langsam hier zum Schluss kommen. Dean, hast du noch irgendwas auf der Pfanne?
Vielleicht noch eine abschließende Frage, Robert, an dich. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir bewegen uns hier im Zeitalter der Alien-Aufklärung. Ja, das heißt, ich gehe auch davon aus, dass das Hervorholen der Krankenakte beispielsweise ein Spiel auf Zeit für die US-Regierung ist, weil, glaube ich, jetzt unumgänglich ist, dass auf jeden Fall Nachrichten oder Informationen auf jeden Fall ans Tageslicht kommt. Deswegen denke ich, dass auch so Terminverschiebungen beispielsweise vielleicht letzten Endes auch nur der letzte Versuch ist, seitens der Regierung das intern sozusagen so zu fixen, dass wenn es sowieso rauskommt und präsentiert wird, dass man das im bestmöglichen Licht vielleicht auch dastehen lässt und es gerade deswegen beispielsweise auch die Situation gegeben hat, dass diese Krankenakte hervorgeholt worden ist, wie du nämlich auch sagst. Das ist ein Thema, das hält die Leute dann 2 Wochen auf. Vielleicht auch gerade da wieder 2 Wochen genug intern für die Regierungsseiten, um vielleicht Sachen nochmal ein bisschen besser dastehen zu lassen, wenn es sowieso unumgänglich ist. Grundsätzlich, die N24-Dokumentationen aus den letzten 20 Jahren haben immer wieder gezeigt, da wurde gefragt, wann stoßen wir denn jetzt auf Leben? Ja, da wurde dann gesagt, in 20 Jahren, in 30 Jahren, vielleicht in 50 Jahren. Jetzt mit dieser konkreten Entwicklung, wo befinden wir uns auf der Zeitleiste? Wann werden wir wirklich classified sozusagen dann alles bekommen? Und es muss nicht mal alles sein, aber zumindest eine offizielle Bestätigung, dass hier auf jeden Fall etwas vorhanden ist, was nicht von uns ist. Wann können wir damit rechnen?
Also wir stehen kurz vor dem großen Knall, denke ich. Allerdings wird natürlich versucht, diesen Knall abzumindern. Ich habe jetzt aus mehreren Mündern informiert, von mehreren informierten Stellen gehört, dass es da tatsächlich schon Überlegungen gegeben hat bei den Amerikanern, wo Experten zusammengekommen sind, die sich überlegt haben, auf welche Art und Weise könnte man das der Menschheit mitteilen. Und alle haben sie abgeraten, haben gesagt, es ist nicht im Interesse der Menschheit, dass sie das erfährt. Auf der anderen Seite sind die Enthüllungen jetzt derart gewaltig und die Entwicklungen, die politischen Prozesse, die jetzt in Gang gekommen sind in den USA und auch nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das so einfach jetzt wieder anzuhalten ist. Also das führt zwangsläufig zu einer Art Bestätigung, dass wir nicht alleine sind. Ich hoffe, die Leute haben auch einen Plan, wie sie das machen. Denn ich weiß noch, wie dieser ontologische Schock für mich war, also die völlige Erschütterung aller Glaubenssysteme, als mir 2007 klar geworden ist, scheiße, da ist was dran mit den Aliens, also mit den UFOs. Ich glaube ja nicht mehr, dass es Aliens sind. Und das war, da wurde mir komplett der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich habe mich völlig orientierungslos gefühlt und wütend. Und ich war in der Zeit auch sehr anfällig für alle möglichen anderen Verschwörungstheorien. Weil du dann, wenn du einmal, weil du, das ist wie wenn wer einmal glaubt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht, ja, und jetzt stell dir das mal auf einer Regierungsebene vor, deine Regierung hat dich die Zeit deines Lebens angelogen, da kannst du doch nie wieder trauen, diese Regierung, was passiert denn dann, wem vertraust du dann, wer wird dann dieses Vertrauen für sich gewinnen können und wie und wofür wird er das nutzen und so, also da sehe ich ein großes Konfliktpotenzial, große Gefahr auch für das Bestehen von staatlichen Institutionen. Und weißt du, apropos, die reden hier in Deutschland über verfassungsrelevante Delegitimierung des Staates oder irgendwie sowas. Da werden jetzt, wenn Leute die Regierung kritisieren, werden sie vom Staatsschutz beobachtet, ja. Musst dir mal überlegen. Und aber dieses Thema hat einen viel gewaltigeren Sprengstoff für den sozialen und gesellschaftlichen und politischen Zusammenhalt als diese ganzen anderen Sachen zusammen. Und ich würde mir wünschen, dass man das mal ernst nimmt auf einer hohen politischen Ebene und dass man dieses Problem mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, aber auch Transparenz angeht. Und zwar deshalb transparent, weil man den Leuten ja auch erklären muss, wieso man denen das die ganze Zeit nicht gesagt hat und was da alles auf dem Spiel steht und wie man das jetzt in Zukunft besser machen will. Es muss sich ja etwas verändern. Irgendwas muss sich verändern. Das wird so kommen. Das ist nicht, weil ich das sage oder die Leute dazu aufrufe oder irgendwas oder zu einer Revolte oder gar nicht. Aber ich sehe das große, die große Herausforderung, wie wir diesen Moment meistern, global. Wie die Menschheit kollektiv damit umgehen wird. Da sehen, wie gesagt, die Exosoziologen, Andreas Anton, Michael Schetsche, die sehen da gewaltige Umbrüche, Umstürze, blutige Revolutionen quasi voraus, ja, militärische Konflikte. Also das wird jetzt ein Nadelöhr, durch das wir gehen müssen, aber durch das wir gehen müssen, weil wir uns auch als Menschheit weiterentwickeln müssen. Wir müssen auch mal über den derzeitigen Standpunkt hinwegkommen, wo wir uns gegenseitig bekriegen und unsere ganze Energie damit verschwenden, uns gegenseitig zu bekämpfen. Ja, wir müssen mal zu dem Punkt kommen, wo wir als Menschheit kollektiv auf ein Ziel hinarbeiten, dass wir das dann auch erreichen. Das klingt nach Kommunismus. Ich bin auch kein Fan von Kommunismus. Aber man darf das jetzt auch nicht so verteufeln, dass man sagt, das auf keinen Fall ein übergeordnetes Ziel. Ich halte das für eine gute Sache, dass die Menschheit sich mal auf eine Sache konzentriert und die durchzieht als Ganzes und statt sich gegenseitig zu bekämpfen. Also es ist einfach Zeit. Wir stehen vor einem Quantensprung in der Entwicklung der Menschheit und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wohin wir springen wollen.
Ja. Es ist Konkurrenzdenken aufgelöst wird und mehr in ein kohärentes Massenbewusstsein übergeht.
Genau.
Genau. Ja, dass wir miteinander arbeiten können. Und ich glaube auch, dass diese Erfahrungen, wie du es gerade geschildert hast, Robert, ab 2007 war bei dieser Erkenntnisprozess, diese Weltbilderschütterung, die einem komplett alles unterm Boden wegreißt und wo man gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Und immer mehr Menschen haben ja in den letzten 10, 15 Jahren, ich auch unter anderem, diesen ganz krassen Zustand mal erlebt, wo man wirklich sich komplett neu orientieren muss und dann wirklich seine eigenen Glaubenssätze anfängt zu bilden. Aber ich glaube auch, dass einige von uns das oder immer mehr von uns das durchmachen, wird es dann auch im Kollektiv für jeden Einzelnen jetzt immer leichter, weil diese Vorstellungsräume, Erkenntnismöglichkeiten schon vorhanden sind und man einfach diesen Schritt oder diese Wege durch den Dschungel dieser vorher unbekannten Räume einfach leichter hinterhergehen kann. Auch Leute, denen man folgen kann, die das schon mal durchgemacht haben, ein bisschen Orientierung bieten, wie die Fackel im Dunkeln der Nacht und wo man dann schauen kann, ist das jetzt was, wo man folgen kann, aber trotzdem kritisch ist und halt nicht alles für bare Münze nimmt, so wie es vorher immer der Fall war.
Schlusswort. Hier machen wir Stopp. Oder, Leute, was sagt ihr?
Nein, auf keinen Fall. Ich wollte gerade noch von meiner Dinosaurier-Eiersammlung erzählen.
Ja, bitte.
Nein, alles gut.
Ich habe auch welche.
Die Hose an.
Können wir ja tauschen.
Hose anlassen.